Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Schon lange wird in Deutschland über den dramatischen Mangel an bezahlbarem Wohnraum geklagt. Zuletzt hat die alte Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr noch nicht einmal zur Hälfte erreicht. Was kann und muss die Politik tun, um dieses Defizit zu beseitigen? Wie lässt sich für diesen Zweck privates Kapital mobilisieren? Und welche Rolle kommt dabei dem Bausparen zu? Wer ist heute überhaupt noch Bausparer? Das habe ich Frank Demmer gefragt, Mitglied des Vorstands der LBS Landesbausparkasse Nordwest. Er plädiert dafür, das Thema Wohnen angesichts seiner gesellschaftlichen Bedeutung nicht über andere aktuell drängende Fragen aus dem Blick zu verlieren.
Jetzt die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, um Gottes Willen, wenn wir das tun und wenn wir weiter fördern und neben dem Sondervermögen und den wichtigen Investitionen in Infrastruktur und vor allen Dingen die Verteidigung jetzt den Wohnbau außen vor lassen, dann wird uns das am Ende auf die Füße fallen, weil die Menschen schlichtweg einfach keinen Wohnraum mehr finden in diesem Lande. Und Wohnraum ist aus unserer Überzeugung wirklich die soziale Frage dieser Zeit mit auch viel sozialem Sprengstoff. Und insofern ist es aus meiner Sicht, ich hatte es gesagt, eine staatliche Aufgabe, aber auch eine Aufgabe aller Akteure am Markt, hier dazu beizutragen, die Entfesselung jetzt einfach zu ermöglichen und nachhaltige Investitionen in den Wohnungsneubau zu ermöglichen.
Ja, lieber Herr Demmer, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über das Produkt Bausparen und den Wandel seiner Bedeutung sprechen. Ganz ehrlich gesagt, in der Generation meiner Eltern, auch in meiner eigenen, da war man ja mit dem Bausparen aufgewachsen, da war das selbstverständlich. Aber als ich mich unter meinen Studierenden umhörte, wer hat denn einen Bausparvertrag von euch oder von Ihnen, musste ich erst einmal das Produkt erklären. Von daher mal meine Frage, wer ist denn heute eigentlich typischer Bausparer?
Erstmal vielen lieben Dank, Herr Professor Paul, dass ich heute dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung. Und in der Tat, eine spannende Frage ganz zu Beginn, aber der Bausparvertrag ist heute noch genauso nachgefragt wie vor einigen Jahren und wir haben eigentlich zwei Hauptkundengruppen nach wie vor. Das sind zum einen die Menschen, die sich in absehbarer Zeit vorstellen können, eine eigene Immobilie zu besitzen. Und davon haben wir ja viel zu wenige in Deutschland. Wir sind mit einer Eigentumsquote von nur 44% in Deutschland Schlusslicht in der Europäischen Union. In Europa liegt nur die Schweiz leicht hinter uns. Und wenn wir immer fragen, die Menschen in den Regionen, die Mieter sind, wollt ihr eigentlich Mieter bleiben oder wollt ihr eigentlich Eigentümer werden? Dann ist die Antwort klar. Über 80% der Mieterinnen und Mieter in diesem Land sagen, sie wollen Eigentümer werden. Und das ist genau eine unserer Kernzielgruppen, diesen Menschen schon sehr früh und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt auch die Gelegenheit geben, vorzusparen, zum einen damit Eigenkapital zu bilden und sicherlich einen Teil einer potenziellen Investition in eine eigene Immobilie dann auch in die Zinssicherheit zu bringen. Denn das ist ja das Versprechen des Bausparvertrages, die Versicherung gegen steigende Zinsen. Also ungebrochene Interessenslage nach dem eigenen Zuhause. Im Übrigen nicht mehr das Eigenheim im Grünen, sondern das Wohneigentum ist so vielfältig wie die Menschen. Eigentumswohnungen, neue Wohnformen, alles ist möglich. Aber die Menschen möchten ins Wohneigentum. Das ist die erste Zielgruppe. Mhm. Die zweite Zielgruppe sind diejenigen, die bereits eine eigene Immobilie besitzen und den Bausparvertrag als Krankenversicherung fürs Haus dann einfach pflegen. Das ist, glaube ich, auch ein nach wie vor etabliertes Modell, zu sagen, irgendwann ist meine Immobilie dann vielleicht auch mal renovierungsbedürftig. Ich möchte modernisieren. Vielleicht ist die Heizung oder das Dach auszutauschen. Und dafür wird der Bausparvertrag heute auch eingesetzt, dass man eben parallel zu seiner Finanzierung dann auch kleine Beträge in Bausparverträge einschließt, um dann dementsprechend auch für solche Maßnahmen gewappnet zu sein.
Wenn man noch mal einen ganz kleinen Moment bei der jüngeren Zielgruppe bleibt, jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sowohl den Erwerb einer Immobilie als auch das Umrüsten finanzieren könnte. Was ist, wenn Sie jetzt mal der Generation 18 Jahre plus das Bausparen näher bringen wollen? Was ist das stärkste Argument und wie kommunizieren Sie mit dieser Zielgruppe? Weil jetzt darf ich von mir natürlich nicht ausgehen, ich bin deutlich mehr als 40 Jahre älter, aber die sprechen ja eine ganz andere Sprache.
Ja, also das Kernargument ist wirklich die Zinsversicherung, die aus unserer Wahrnehmung einmalig ist auf dem europäischen Kapitalmarkt. In keinem anderen Produkt haben Sie schon heute Zinssicherheit für zukünftige, in diesem Fall Baufinanzierung. Und angesichts der aktuellen Volatilitäten am Zinsmarkt, und wir leben ja da in einer ganz spannenden, auch ich glaube volkswirtschaftlich ganz spannenden Zeit, mit Blick auf die großen Finanzierungsbedarfe in Europa und gerade aber auch in Deutschland, Stichwort Sondervermögen. Und wir haben es ja in den letzten Tagen auch wirklich an der Zinskurve gesehen, müssen wir einfach davon ausgehen, dass der Zins weiter volatil bleibt, aus unserer Sicht sogar weiter ansteigen wird. Und wir haben in den vergangenen Wochen allein aufgrund dieser politischen Diskussion Zinsanstiege erlebt, die wir in dieser Höhe und in dieser Sprunghaftigkeit lange nicht mehr gesehen haben. Und
Staatsanleihen zum Beispiel,
im
ne?
Bereich der Staatsanleihen genau das. Und das hat natürlich mittelbare Auswirkungen auch auf den Baufinanzierungszins. Und dann kommt durch so eine Zinsvolatilität in einer Eigenheimfinanzierung über 25, vielleicht 30 Jahre ganz schnell mal ein Kleinwagen zusammen, der mehr finanziert werden muss, allein weil sich der Zins bewegt hat. Und diese Sicherheit garantieren wir mit dem Bausparvertrag, zumindest für Teile der Investitionssummen. Und ich finde, das ist ein gutes Argument sowohl für 18-Jährige als auch für 26- oder 35-Jährige. Für all diejenigen, die sagen, ich möchte mir den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen.
Die Kommunikation, also es ist ein rationales
Ja,
Argument,
genau.
muss ja wahrscheinlich auch ein bisschen Emotion enthalten. Wie kann man dieses Sicherheitsargument emotionalisieren?
Also wir haben, das finde ich ganz spannend, im letzten Jahr eine neue Kampagne aufgelegt, genau für die Zielgruppe junge Menschen. Und wir haben zusammengearbeitet und tun das nach wie vor mit dem Rapper Rin. Ehrlicherweise kannte ich den gar nicht, sondern meine Kinder waren wirklich begeistert, als ich zu Hause erzählte, Mensch, mit dem macht ihr jetzt eine Bausparkampagne. Und der Rapperin zu Hause in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg, ja, für viele das Sinnbegriff des Ländles und des Eigenheims, der fährt, wie ich finde, mit einer ganz spritzigen Geschichte drumherum, unter anderem mit seinem Rasenmähertrecker über sein eigenes Grundstück. Und diese Kampagne kommt in den sozialen Medien wirklich sehr, sehr gut an. Und das ist der Anfang, wo wir sagen, schon sehr früh in der Ansprache der jungen Menschen in innovativen Kanälen für eine Bausparkasse. Also wir sind mit dieser Kampagne nicht nur auf Instagram unterwegs, nein, wir haben das auch auf TikTok. Wir versuchen also dort zu sein mit dieser Kampagne, wo die jungen Menschen sind und sie mit dem Thema wirklich Eigenheim, Immobilie, was stellt ihr euch künftig eigentlich vor? Wie möchtet ihr wohnen? Eine relevante Frage für jeden Menschen. Schon sehr früh zu konfrontieren und darüber ein Stück weit auch die Beschäftigung mit diesem Thema einfach zu animieren. Und die Werte für diese Kampagne sind erfreulich gut und es macht, finde ich, auch sehr viel Spaß, die Spots anzuschauen. Und sie alle haben eben den einen wahren Kern. Wohnen ist niemandem egal. Wie möchte ich wohnen, ist eine der zentralen Fragen für die Menschen, ob sie 18 Jahre alt sind oder 45 Jahre alt sind. Wohnen muss jeder und insofern versuchen wir da relativ früh auch da in der Ansprache zu sein. Und natürlich gehört auf der gesamten Kundenreise dann auch ein adäquates digitales Informationsangebot, aber auch ein relevantes Set an digitalen Abschlussprozessen und Serviceprozessen dazu, natürlich.
Jetzt haben wir ja bei den Baupreisen in den letzten Jahren einen dramatischen Anstieg erlebt. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf das Verhalten Ihrer Kunden aus?
Ehrlicherweise ist das ein wirklich dramatisches Problem in unserem Lande, weil schlichtweg zu wenig Wohnungen gebaut werden. Und ich rede hier nicht nur über Wohnungen im Eigenbesitz von Menschen, sondern ich rede über sozialen Wohnungen, ich rede über normalen Mietwohnungsbau. Es fehlen einfach Wohnungen in diesem Land. Knappes Angebot verteuert in der Tat den Wohnraum. Das spüren im Übrigen auch die Mieter durch teurer werdende Mieten. Teilweise auch dadurch, dass es schlichtweg keine Wohnungen gibt, die angemietet, geschweige denn gekauft werden können. Und wir spüren das insofern deutlich, dass echte Neubaufinanzierungen, die bei uns sowieso nur einen Anteil von zuletzt noch so 10, 9% hatten am gesamten Baufinanzierungsvolumen, noch weiter zurückgegangen sind. Stark und immer wieder stärker werdend, und da freuen wir uns drüber, ist der Kauf von Gebrauchtimmobilien, von Bestandsimmobilien. Da sehen wir schon auch in der Zukunft wieder große Potenziale, dass durch den Ankauf von bestehenden Immobilien auch mehr Menschen in die eigene Immobilie kommen können. Ein weiterer Anker ist das Thema für uns in der Baufinanzierung, die Modernisierung. Da kommen wir aber sicherlich gleich nochmal drauf. Wir müssen, und ich glaube, da ist der Staat, da sind viele Akteure, da ist die Bauwirtschaft und sicherlich auch die Finanzwirtschaft gefragt, durch eine wirkliche gemeinsame Initiative dafür sorgen, dass wir die dringend benötigten Wohnungen in diesem Land bauen. Und zwar in der eben schon dargestellten Dreiteilung. Wir brauchen das Eigentum, die Menschen, die mit privaten Immobiliensitz einfach dazu beitragen, dass die Wohnungsnot geringer wird. Wir brauchen Investoren, die weiterhin Wohnungen zur Vermietung bauen. Und das sind in diesem Lande ja viele, viele kleine Freiberufler und Handwerker. Das sind gar nicht die großen Gesellschaften, kapitalmarktorientierten Gesellschaften. Die haben am Ende in der Bundesrepublik nicht mal ganz 8% des Marktes. Über 80% der Mietwohnungen werden eben durch Handwerker, Selbstständige vorgehalten, die sie dann als Teil ihrer eigenen Altersvorsorge vermieten. Und wir brauchen eben auch diese Akteure am Tisch und entsprechende staatliche Unterstützung, dass es gelingt, diesen großen Wohnungsbedarf, und den können wir leider nur durch Neubau decken, dann auch wirklich, ja, dass wir das dem Thema angehen.
Aber diese Lücke ist ja schon dramatisch. Also die alte Bundesregierung hatte ja gesagt, sie wolle 400.000 neue Wohnungen pro Jahr neu bauen. Es ist dann letztlich vielleicht gerade mal so die Hälfte, aber eher weniger geworden. Und im Wahlkampf hat nach meiner Beobachtung das Thema eher eine nachgeordnete Rolle gespielt. Umso mehr nochmal die Frage, was erwarten Sie von einer neuen Bundesregierung? Was kann die konkret besser machen?
Wir sind beim Wohnungsbau tief in den Dispo gegangen. Ich glaube, das muss man sehr deutlich sagen in den vergangenen Jahren. Denn die Wohnungen, die nicht gebaut worden sind, stehen trotzdem noch im Bedarf. Also wir haben im Moment 400.000 Wohnungen, Entschuldigung, zu wenig. Und wir haben mal zusammen mit dem Institut für Wirtschaftsforschung in Köln, dem Professor Vogtländer, ermitteln lassen, was haben wir denn eigentlich für einen Wohnungsbedarf in Deutschland? Und der ist kontinuierlich in den nächsten 10 Jahren hoch. Ja, also wir haben aktuell in den nächsten Jahren 2026 noch über 300.000 Wohnungen pro Jahr, danach Anfang der 30er Jahre noch 250.000 Wohnungen pro Jahr und am Ende der 30er Jahre noch 200.000 Wohnungen pro Jahr. Das ist alles heute schon statistisch zu berechnen. Und im Übrigen fehlen uns die 400.000 aus der Vergangenheit. Da sieht man wirklich noch mal sehr deutlich die Dramatik. Und wir müssen in einer wirklich gemeinsamen Kraftanstrengung aller Akteure dafür sorgen, dass wir den Wohnungsneubau entfesseln. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, auch mit Blick auf die verschiedenen Zielgruppen. Natürlich ist ein Thema die Diversität unserer Bauvorschriften, die im Übrigen in den Bundesländern durchaus unterschiedlich sind und die im Übrigen in den letzten Jahren deutlich angewachsen sind. Und wir brauchen jetzt aus Sicht der Landesbausparkassen, die den Fokus auf den privaten Immobilienbesitz natürlich legen, insbesondere ein nachhaltiges staatliches Förderprogramm. Die Maßnahmen, die jetzt in der vergangenen Legislatur aufgelegt sind, insbesondere über die KfW, sind Maßnahmen, die erstmal grundsätzlich geeignet sind, in alle Segmente zu wirken. Faktisch kommen sie im Bereich der privaten Wohnimmobilienbauer nicht an. Auch das haben wir mal rechnen lassen durch das Forschungsinstitut Empirica. Das Baukindergeld, was explizit dafür geeignet war, in der Vergangenheit das selbstgenutzte Wohneigentum zu fördern, hatte eine viel größere Ausstrahlungswirkung, eine viel größere Möglichmachungswirkung auf den Neubau von Wohnungen in privatem Besitz, als das, was wir jetzt über die KfW-Programme machen. Wir haben in den KfW-Programmen viel zu wenige Fallzahlen und wir haben nachher das, was wirklich im privaten Wohnungsbau ankommt, ist gerade noch ein Zwanzigstel von dem, was das Baukindergeld genau dort für eine Wirkung erzeugt hat. Und da brauchen wir wirklich gezielte staatliche Anreize, weil wir feststellen, dass gerade das Thema Eigenkapital und der Einsatz von Eigenkapital zur Finanzierung der eigenen Wohnung wirklich schwierig ist und für viele Menschen eine große Hürde darstellt. Das resultiert noch sicherlich zu großen Stücken auch aus der Niedrigzinsphase, wo es per se schwieriger war, Eigenkapital aufzubauen. Resultiert vielleicht auch aus einer gesellschaftlichen Entwicklung heraus. Aber das ist sicherlich das ganz große Credo. Die eben Menschen in die Lage versetzen durch Eigenkapital oder Eigenkapitalähnliche. Erwerbsteuer wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt. Wir hier in Nordrhein-Westfalen gönnen uns mit 6,5% Grunderwerbsteuer auch da wieder einen Spitzenplatz in der Republik. Und ich glaube auch, wir müssen dort nachdenken, dass man für bestimmte Zielgruppen, junge Familien beispielsweise, die eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus kaufen wollen, die Grundsteuer mit gewissen Freibeträgen zumindest aussetzt und damit weitere Maßnahmen ergreift, um eben die hohen Eigenkapitalanforderungen ein Stück weit zu reduzieren. Da wird viel darüber diskutiert in der Landes- und Bundespolitik. Das ist ja jetzt auch keine neue Idee, die ist schon seit Jahren in der Diskussion. Es wird nur nicht umgesetzt. So. Und insofern, Sie hören schon, es wird nicht die eine Maßnahme geben, sondern es braucht eine Vielzahl von im Idealfall abgestimmten und koordinierten Maßnahmen, um den Wohnungsneubau wieder wirklich anzuschieben. Und es braucht vor allem Verlässlichkeit für die Wohnungsbauer, für die Häuslebauer, für die Investoren. Da kann nicht heute eine Förderung aufgelegt werden, die morgen schon wieder leer ist. Da brauchen wir sicherlich Kontinuität. Und wenn uns das wieder gelingt, dann bin ich auch sicher, dass uns dann nachhaltige Effekte auf dem Neubaumarkt gelingen werden.
Also die Bereitstellung dieser Mittel, das ist ja das eine, was auch zur Entfesselung beiträgt. Aber Sie haben eben selbst mal in dem Nebensatz die Sondervermögen erwähnt, die jetzt auf den Weg gebracht werden politisch. Und es wird einem doch Angst und Bange, weil man sich fragt, wer soll denn für dieses Geld dann überhaupt all diese Dinge erarbeiten oder abarbeiten? Also haben wir denn genug, beispielsweise Handwerksbetriebe, haben wir genug im verarbeitenden Gewerbe, was bereitsteht, all diese Dinge zu produzieren und zu erstellen, auch zu Preisen, die eben dann bezahlbar sind? Denn wenn jetzt so viel begonnen wird und staatlich initiiert wird, dann ist das doch wahrscheinlich gar nicht ohne einen Inflationsschub zu realisieren.
Das ist sicherlich so und ehrlicherweise haben wir ja die inflationären Tendenzen in den Baustoffen auch in den vergangenen Jahren schon gesehen. Das werden wir alleine auch nicht abstellen können. Mehr Nachfrage nach entsprechenden Baukapazitäten erhöht auch wieder die Preise. Wir haben sicherlich in der Niedrigzinsphase auskömmlich auch gelebt von auskömmlichen Baupreisen, so dass eben Baufirmen dort Preise auch durchsetzen konnten, weil der Preis fürs Geld war günstig, die vielleicht jetzt nicht mehr durchgängig durchzusetzen sind. Ich bin aber sicher, dass wir es versuchen müssen, weil jetzt die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, um Gottes Willen, wenn wir das tun und wenn wir weiter fördern und neben den Sondervermögen und den wichtigen Investitionen in Infrastruktur und vor allen Dingen die Verteidigung jetzt den Wohnbau außen vor lassen, dann wird uns das am Ende auf die Füße fallen, weil die Menschen schlichtweg einfach keinen Wohnraum mehr finden in diesem Lande. Und Wohnraum ist aus meiner, unserer Überzeugung wirklich die soziale Frage dieser Zeit mit auch viel sozialem Sprengstoff. Und insofern ist es aus meiner Sicht, ich hatte es gesagt, eine staatliche Aufgabe, aber auch eine Aufgabe aller Akteure am Markt, hier dazu beizutragen, die Entfesselung jetzt einfach zu ermöglichen und nachhaltige Investitionen in den Wohnungsneubau zu ermöglichen. Unter Zuhilfenahme aller möglichen innovativen Ideen. Es ist bei weitem nicht das Einfamilienhaus, was wir brauchen. Es gibt ganz viele ganz spannende Ideen. Sie müssen alle nur in der Lage sein, diese großen Zahlen, die ich eben genannt habe, im Hunderttausender-Bereich dann auch wirklich möglich zu machen. Und das muss uns leiten in Zukunft.
Vielleicht naive Frage in dem Zusammenhang, aber angesichts des Know-hows, das ja in Ihrem Hause, der LBS, vorhanden ist, könnten Sie nicht selbst auch sehr viel stärker sozusagen als Projektgesellschaft, als Bauträger agieren?
Das ist eine ganz spannende Frage, wie ich finde, die uns aber im Moment aufsichtlich nicht erlaubt ist. Wir haben ja als Bausparkasse ein eigenes Spezialbankgesetz, das Bausparkassengesetz, was zum Schutze unserer Kunden, und das ist ein hoher Wert für uns, unsere Investitionsmöglichkeiten durchaus beschränkt. Unser Ziel und Zweck ist, dass wir durch die Einlagen unserer Bausparer anderen Kunden Kredite vergeben können für den privaten Wohnungsbau. Und das haben die Väter des Bausparkassengesetzes eben genau dort auch hineingeschrieben. Und derzeit ist es nicht absehbar, dass das geändert wird. Und insofern können wir und wollen im Moment ehrlicherweise auch nicht als Akteur auf dem Markt da auftreten.
Aber ist ja nicht ausgeschlossen, dass Gesetze auch mal geändert werden. Da sind wir ja gerade sowieso heftig dabei, politisch.
So ist es. Aber im Moment ist die Situation da so, wie sie ist. Genau, ja.
Ja, genau. Kommen wir nochmal auf das Geschäft. Die Zinsvolatilität haben Sie angesprochen. Über lange Jahre waren die Zinsen sehr niedrig. Dann kam ein sehr steiler Zinsanstieg, der auch Ihnen sehr viel Geschäft beschert hat. Jetzt las ich vor einer Woche in der Börsenzeitung einen Artikel, der war überschrieben, der Bausparboom ist schon wieder vorbei. Also wie sieht denn eigentlich bei Ihnen die Geschäftsentwicklung aus?
Wir sind zufrieden und wir erleben derzeit in der Tat eine Normalisierung des Bauspargeschäftes. Ich glaube, nach diesen langen Jahren der ja künstlich gemachten Niedrigzins- und Nullzinsphase hat dieser enorme Zinsanstieg in den Jahren 2023 und 2022 einfach dazu beigetragen, dass viele Menschen gesagt haben, um Gottes Willen, diese Zinssteigerung habe ich nie erwartet und lange nicht gesehen. Und da ist eben der Kernnutzen des Bausparvertrages, die Zinssicherung, in einem besonderen Maße dann nochmal genutzt worden, insbesondere für die Kundengruppen, die bereits eine Finanzierung abgeschlossen hatten und sich natürlich jetzt sorgen, wie sieht eigentlich die Anschlussfinanzierung aus? So, und das war wesentlicher Treiber in den Jahren 2022 und 2023. Und wir erleben ab 2024 durchaus da eine gewisse Normalisierung wieder, die sich so ein bisschen einpendelt zwischen den Boomjahren 22, 23 und dem, was wir in der Niedrigzinsphase gehabt haben. Und ich finde, die Zeiten sprechen immer noch fürs Bausparen. Wir haben es eben gesagt, in den letzten Wochen der höchste Zinsanstieg bei den Bundesanleihen seit langer Zeit, ein wesentlicher Einflussfaktor für die Baufinanzierungszinsen. Und von daher ist die Zinsvolatilität nicht vorbei. Und aus meiner Sicht geht es auch definitiv nicht zurück in den nächsten Jahren in Richtung der Nullzinsphase. Und insofern bin ich da guter Hoffnung, dass wir weiterhin gute Argumente haben, dass das Bausparen nach vorne heraus ein gewichtiges Instrument in unserem Lande bleibt, um Menschen Zinssicherheit zu geben und eben die eigene Immobilie dann zu ermöglichen.
Für das Bausparen sind Sie nicht der einzige Anbieter. Wer sind die härtesten Wettbewerber und wo liegt aus Ihrer Sicht der Wettbewerbsvorteil der LBS?
Fangen wir mal mit dem letzten an. Das ist eine ganz spannende Frage. Sie wissen, wir arbeiten im Verbund mit den Sparkassen zusammen, deutschlandweit, und haben zusätzlich eigene Außendienstkolleginnen und Kollegen, die im Übrigen auch vor Ort aus ihren eigenen Kundencentern wiederum sehr, sehr eng mit den Sparkassen zusammenarbeiten. Und da hören Sie schon, wir sind vor Ort. Wir sind ansprechbar in den Städten, sei es in den Sparkassen, sei es in den LBS-Kundencentern. Und natürlich haben wir gerade für das Thema Baufinanzierung auch freie Vermittler an uns und die Sparkassen gebunden. Und auch die sind natürlich vor Ort und nah dran bei ihren Kunden. Und das ist, wie ich finde, unser entscheidender Wettbewerbsvorteil, weil viele Menschen, die sich mit einer Investition in einer eigenen Immobilie beschäftigen, wollen ein Stück weit beraten werden. Und ich glaube, das werden wir auch in Zukunft noch so erleben. Es ist eine Frage des Vertrauens. Und mit den Sparkassen und mit der LBS haben wir, glaube ich, zwei ganz starke Marken, die das Thema Vertrauen in sich tragen und hier persönlich vor Ort eben, wie auch immer, über eine Videokonferenz, über ein Telefon oder eben in der Filiale in der Lage sind, dieses Vertrauen auch auszustrahlen. Insofern Ist das schon eine Besonderheit, in diesem Verbund aktiv sein zu dürfen? Und wenn Sie nach stärksten Konkurrenten fragen, das ist, wie Sie es wahrscheinlich klassischerweise erwarten, natürlich die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die ähnlich gut in den Regionen aufgestellt ist. Aber darüber hinaus sehe ich gerade im Bausparen in diesem speziellen Gebiet keine wirklichen Konkurrenten, die uns da das Leben schwer machen würden. Ganz im Gegenteil. Wir vertrauen auf die Stärke der Sparkassen und der LBS und sind auch ausgedrückt durch die Marktanteile. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen werden wir auch dadurch bestätigt.
Ich glaube, das Thema Vertrauen ist ganz wichtig, weil das für den Kunden ja meistens Investitionen sind, die man einmal oder ganz wenige Male im Leben nur tätigt. Und sich sowas sicherlich anders überlegt als andere Dinge, die man mal ebenso finanziert. Aber gerade wenn es dann um die Beratung geht, ist ja ein Problem oder könnte eines sein, ein einheitliches Qualitätsniveau der Beratung, gerade angesichts der vielen, sagen wir mal, Vertriebsarme, die Sie haben. Wie versuchen Sie das zu gewährleisten, dass man da so ein einheitliches Qualitätsniveau hat?
Das beginnt natürlich schon in unserem Verantwortungsbereich mit der Auswahl der Beraterinnen und Berater, geht dann weiter über ein sehr breites Schulungs- und Qualifizierungsprogramm, was natürlich auch gewisse Qualifizierungsstufen mit sich bringt. Das heißt, in Form von Prüfungen müssen auch Nachweise erbracht werden, dass ein entsprechendes Niveau erreicht wird. Wir sind nah dran an unseren Beraterinnen und Beratern, sowohl in den Sparkassen als auch im eigenen Außendienst und stellen somit sicher, dass wir das Vertrauen, was die Kunden an vielen Stellen in uns setzen, dann auch wirklich gerecht werden und hier diesen hohen Qualitätsanspruch auch gerecht werden. Und das ist ein aktives Schulungsmanagement, ein aktives Qualitätsmanagement, gerade auch in unseren Vertrieben, was eben eine gute und breite Basis dafür bildet, dass wir auf diesem hohen Qualitätsniveau durchgehend beraten können.
Jetzt liegt ja in Ihrem Ressort auch das Thema IT. Und Sie selbst stehen, Zitat, für digitale Transformation des Bauspargeschäfts, Zitat Ende. Was kann man sich darunter konkret vorstellen?
Wir haben ein strategisch sehr wichtiges Ziel für uns als Landesbausparkasse Nordwest. Und das ist die Branchenführerschaft in der Produktivität. Die messen wir in Verträgen pro Mitarbeiter. Rein rechnerisch wollen wir einen strategischen Zielwert von 4.000 Verträgen pro Mitarbeiter wieder erreichen.
4.000? In welchem Zeitraum?
4.000 Verträge pro Mitarbeiter als absolute Zahl. Wir haben ja vor anderthalb Jahren fusioniert als LBS West mit der LBS Nord zu LBS Nordwest zusammen. Die LBS West hatte diesen Stand erreicht und es ist jetzt im Moment die Aufgabe des anhaltenden Fusionstransformationsprozesses, das Unternehmen fit zu machen, insgesamt eben auch wieder diese Produktivitätskennzahl. Und das bedeutet, dass wir konsequenterweise Prozesse digitalisieren, dass wir Prozesse überprüfen, dass wir mit neuen Methoden, Process Mining als Stichwort, Prozesse konkret messen, um Optimierungspotenziale eben zu identifizieren. Dass wir das natürlich end-to-end denken, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass nicht jeder Geschäftsbereich für sich versucht, das zu optimieren, sondern dass wir vorne beim Kunden anfangen, über die Vertriebseinheiten bis hin in die Marktfolge das Ganze denken. Dafür haben wir 2020, als ich in den Vorstand einziehen durfte, eine eigene Einheit gegründet, einen eigenen Bereich gegründet in meiner Verantwortung, der sich genau um das kümmert. In dieser Zeit haben wir sämtliche Geschäftsprozesse in der Vertragsphase unseres Bausparvertrages so digitalisiert, dass sie auch von Kunden zu Hause, von Sparkassenkunden über die Internetfiliale der Sparkassen erledigt werden können. Und wir werden jetzt in Kürze, circa ab Mai, auch den Modernisierungskredit, also ein erstes Aktivprodukt, in eine onlinefähige Strecke bringen und den auch über die Internetfilialen der Sparkassen dann anbieten. Und natürlich trägt dann alles dazu bei, mehr digitale Prozesse von Kunden ausgelöst, mehr Digitalisierung in den Marktfolgebereichen, dass wir dann eben unser strategisches Ziel auch erreichen. Und da haben wir große Fortschritte gemacht Und wir haben noch viele Ideen, um eben dieses strategische Ziel dann auch jetzt in Kürze zu erreichen.
Also für den Backoffice-Bereich, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Aber wenn wir eben gesagt haben, Beratung ist ja so wichtig und die Interaktion mit der Beraterin oder dem Berater, kann man denn dann ein solches Produkt tatsächlich als Kunde online von zu Hause aus bearbeiten?
Wir sind für den Multikanalvertrieb dort aufgestellt. Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, ich kann mir vorstellen, einen Bausparvertrag online abzuschließen ohne Beratung, können das heute schon tun. Sie werden durch entsprechende Fragen geleitet durch den Prozess, so dass sie das, was relevant ist für den Abschluss eines Vertrages, in der Regel dann über diesen Online-Prozess auch hinbekommen. Wir haben allerdings auch gegründet in dieser Zeit unser digitales Business Center. Das sind Beraterinnen und Berater, die sich bei Kunden, die sich vielleicht nicht sicher sind oder auf dem Schritt in der Online-Beschäftigung mit diesem Thema dann doch nochmal eine persönliche Beratung erhoffen, anrufen oder per Videokonferenz zum Kunden reinkommen und genau das dann ausüben, eben die Beratung. Und der Kunde kann dann zusammen mit unseren digitalen Agenten die Schritte dann vollenden und dort zu einem Abschluss kommen. Oder aber er kann die getätigten Eingaben dann in der Sparkasse mit einem Sparkassenberater oder im LWS-Kundencenter wieder aufnehmen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, genau das zu tun. Und in der Tat, gerade wenn es darum geht, sich mit der Frage, kann ich mir eine eigene Immobilie leisten und was muss ich tun, um mich darauf vorzubereiten, dann sind das beratungsintensive Fragen, die sich der Kunde stellt. Und wir tun eben alles, dass wir an den Stellen, wo der Kunde sich mit diesen Fragen beschäftigt, dann auch vor Ort und erreichbar sind, sodass wir da Möglichkeiten schaffen, dass es eine direkte Interaktion zwischen unseren Kolleginnen und Kollegen und unseren Kundinnen und Kunden gibt.
Aber der Anteil derjenigen, die das komplett online machen, ist noch gering, oder?
Ist noch gering, genau so ist das. Er wächst stetig. Wir haben dieses Geschäftsfeld im Zuge der Fusion ebenfalls mit einem eigenen Bereich nochmal unterlegt, mit einem eigenen Bereich medialer Vertrieb bei uns im Hause, die sich jetzt genau darum kümmern, dass wir das Online-Geschäft forcieren. Wir haben vor 2 Jahren eine spannende Kampagne mit unseren Sparkassen gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen 10.000 Bausparverträge online abschließen im Sinne einer kleinen Kampagne, einer kleinen Rallye. Wir sind dort gut durchgekommen. Wir haben auch relevante Effekte gehabt. So ganz sind wir an die Marschrichtung noch nicht drangekommen, aber es entwickelt sich kontinuierlich nach oben. Aber nochmal, unser Mehrwert und unser Qualitätsversprechen ist unser regionales Netzwerk an Beraterinnen und Beratern in der Sparkasse und im Außendienst. Und es gehört sicherlich nicht zur DNA der Bausparkasse, der LBS, dass wir eine reine Online-Bausparkasse sind.
Ein zweiter Transformationstreiber, das gilt für alle Branchen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und auch für diesen Bereich sind Sie in Ihrem Hause verantwortlich. Wo liegen mit Blick auf Ihr Kernprodukt Bausparen Hebel, um zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen?
So wie wir bisher das Produkt Bausparen diskutiert haben und ich es auch charakterisiert habe, es ist ja ein Produkt, mit dem ich Menschen in eine eigene Immobilie bringe. Das ist, glaube ich, das Nachhaltigste, was man per se tun kann. Und das mache ich nicht, um von irgendwoher Gelder reinzuholen, sondern Menschen helfen anderen Menschen. Das ist ja das Bauspar-Kollektiv-Prinzip, in ihre eigene Immobilie reinzukommen. Viele Menschen sparen an, andere Menschen bekommen ein Darlehen. Von daher sagen wir, ich glaube mit Fug und Recht, Bausparen ist erst einmal ein sehr nachhaltiges Produkt. Wir unterlegen natürlich Anreize, was energetische Fitness angeht, der Gebäude mit entsprechenden Konditionsmerkmalen. Der nachhaltige, in Anführungsstrichen, grüne Bausparvertrag ist für uns jetzt Standard mit Einführung einer neuen Produktgeneration im vergangenen Jahr. Das heißt, in der Darlehensphase gibt es für entsprechend energetisch fitte Gebäude oder energetische Maßnahmen an Gebäuden einen entsprechenden Zinsnachlass. Den geben wir und gewähren jetzt aktuell in unserem Kreditportfolio auch schon Kunden. Mit unserem sogenannten Klima- und Zuhause-Kredit haben Kunden die Möglichkeit, wenn sie entsprechend energetische Maßnahmen durchführen, hier zu einer zinsverbilligten Kreditvariante zu kommen, um eben diesem für uns wichtigen Thema dann auch wirklich Nachdruck zu verhelfen. Denn die Klimaneutralität in unserem Lande wird nur funktionieren, wenn wir unseren Gebäudebestand nachhaltig fitter machen. und den CO2-Ausstoß dort reduzieren. Und insofern leisten wir da gerne unseren Beitrag. Das ist aber auch eine unternehmerische Aufgabe. Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, nach innen nachhaltig zu wirken und das Thema Nachhaltigkeit in die DNA unseres Unternehmens mitzunehmen. Und da sind wir seit vielen, vielen Jahren unterwegs, begonnen durch vermeintlich kleine Maßnahmen, was eben umweltbewusstes Handeln angeht. Und wir steigern das jetzt sukzessive, was Energieversorgung unserer Filialen und unserer Hauptstellen angeht. Unsere Flotte ist mittlerweile elektrifiziert. Wir verfügen über ein regionales Netzwerk an Lebensmittelhändlern, die unsere Küchen regional versorgen. Wir widmen ein ganz wichtiges Thema, dem Thema Diversität, einen großen Raum, Chancengleichheit, Familie und Beruf. Das sind eben Themen, die wir alle unter einer großen Nachhaltigkeitsagenda zusammengefasst haben, weil für mich ist Nachhaltigkeit auch ein Thema End-to-End. Wenn ich glaubhaft am Kunden nachhaltige Produkte anbieten möchte, dann möchte und muss ich das auch als Unternehmen verkörpern. Und im Übrigen, davon bin ich auch überzeugt, sind wir gut beraten, auch mit Blick auf neue Kolleginnen und Kollegen, die wir am Markt gewinnen möchten, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Und von daher greift da ganz viel miteinander zusammen. Und daher sind wir ganz aktiv und haben, wie Sie richtigerweise gesagt haben, im Thema nachhaltige Transformation auch einen eigenen Geschäftsbereich in meiner Verantwortung gegönnt, wo wir genau diese Themen koordinativ, es ist eine Gesamthausaufgabe, aber koordinativ dann zusammenführen.
Dann sind wir bei den Mitarbeitenden. Personal ist ebenfalls in Ihrem Bereich. Und ich nehme mal an, dass Sie, so wie andere Unternehmen auch, auf der einen Seite Mitarbeitende gewinnen müssen, auf der anderen Seite auch diejenigen, die bei Ihnen sind, binden müssen. Und was sind die wichtigsten Maßnahmen dafür?
Also mit Blick nach innen ist es uns wichtig, dass wir Kolleginnen und Kollegen, die es möchten, einen klaren Entwicklungspfad liefern. Das heißt, in unserem Hause, gerade jetzt in den Zeiten nach der Fusion, ist es alles andere als so, dass wir hier über Stillstand reden. Wir haben einen so aktiven internen Stellenmarkt, wie wir ihn in beiden Althäusern seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Wir haben unheimlich viel Bewegung, wir haben unheimlich viel Aufstiegschancen und wir fördern und fordern unsere jungen Kolleginnen und Kollegen natürlich durch entsprechende Potenzialprogramme, sich genau auch dann auf diesen Weg zu geben. Wir haben, glaube ich, ein sehr ausgewogenes Set auch an betrieblichen und sozialen Leistungen, das sich aus meiner Überzeugung wirklich auch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen sehen lassen kann. Und insofern für all die Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, einen weiteren Anreiz bietet. Und die LBS in Hannover und Münster hat immer ausgezeichnet, dass es ein gutes Miteinander gibt, dass man auch Dinge miteinander unternimmt. Und das ist uns auch wichtig in der DNA. Und da darf ich mal exemplarisch eine Veranstaltung nennen. Wir waren jetzt jüngst mit über 1000 Mitarbeitenden und deren Familie zum Fußballspiel Hannover 96 gegen Preußen Münster, sind mit 8 oder 9 Bussen aus Münster sonntags morgens Richtung Hannover gefahren, haben dann dort die Hannoveraner Kolleginnen und Kollegen getroffen, hatten einen schönen Nachmittag im Stadion. Und das sind exemplarisch eben Themen, die wir sehr bewusst auch einsetzen, fördern, damit uns wirklich das Zusammenwachsen gelingt und auch der Zusammenhalt im Unternehmen dann dementsprechend gelingt. Das spricht sich natürlich rum. Sie fragten, wie wir denn neue Kolleginnen und Kollegen akquirieren. Und für mich ist immer exemplarisch die Bewerbungsquote im Bereich unserer Auszubildenden. Rund 25 junge Auszubildende stellen wir ein. Das wollen wir weiter aufstocken in den nächsten Jahren. Wir haben aber weit über 800 Bewerbungen für diese 25 Stellen. Und in Hannover mehr wie in Münster. Das heißt, es hilft uns zum einen, dass wir junge Kolleginnen und Kollegen, neue Kolleginnen und Kollegen jetzt an 2 Standorten suchen können und auch an beiden Standorten dementsprechend die Stellen einrichten können. Wir haben in der Fusion das Prinzip verfolgt, dass niemand umziehen muss, sondern wir arbeiten in hybriden Teams. Menschen aus Hannover und oder Münster arbeiten an der gleichen Sache im gleichen Bereich. Und das macht uns jetzt eben flexibel. Und wir können junge Kolleginnen und Kollegen sowohl in Münster wie auch in Hannover akquirieren und können uns so verstärken. Und das stimmt mich nach vorne durchaus zuversichtlich, dass wir auch weiterhin sicherlich geprägt durch eine starke Marke, aber auch durch die eben genannten Maßnahmen aus dem Inneren heraus die Bewerbung von jungen Kolleginnen und Kollegen weiter erreichen werden können.
Da auf diese Fusion, die jetzt mehrfach von Ihnen angesprochen wurde, nochmal zurückkommend, was waren die größten Herausforderungen, mit denen Sie umgehen mussten, als diese Fusion dann auch umgesetzt werden musste?
Es gibt bei Fusionen von Banken immer, ich glaube, zwei wichtige Meilensteine. Das eine ist die juristische Fusion, die einhergeht mit der aufsichtlichen Day-One-Readiness und die technische Fusion. So, beides haben wir im Jahre 2023 ganz, ganz schnell hintereinander. 1.9. die juristische Fusion, Ende November dann die technische Fusion, wirklich mit Bravour und einem unheimlich großen Ehrgeiz aller Kolleginnen und Kollegen erreicht, positiv erreicht. Man darf dann aber nicht glauben, dass die Fusion damit beendet ist, sondern der Fusionsprozess ist inhaltlich weiter ein bestimmendes Thema bei uns im Hause. Es gibt in vielen, vielen Bereichen weiterhin große Projekte, um zu einheitlichen Prozessen zu kommen, um Regelungen zu vereinheitlichen, Vergütungssysteme vereinheitlichen. Also das wird uns sicherlich das gesamte Jahr 2025 noch beschäftigen. Und das Thema Zusammenwachsen ist für uns das Motto in den ersten Monaten dieser Fusion gewesen. Fusionen werden erfolgreich, wenn es gelingt, die Menschen zueinander zu bringen und nicht nur die Bilanz. Und das haben wir von vornherein sehr, sehr, sehr ernst genommen und durch verschiedenste Maßnahmen, Maßnahmen des Kennenlernens, Maßnahmen des Miteinanderarbeitens, Workshop-unterstützte Formate sehr breit im Hause durchgeführt und tun das nach wie vor, um eben das Zusammenwachsen dann in ein Miteinanderarbeiten werden zu lassen. Und insofern ist sicherlich die Kulturentwicklung in Richtung eines gemeinsamen Hauses eines der wichtigsten Aufgaben im Zuge eines Fusionsprozesses. Alles andere muss auch erledigt werden und kostet auch viel Kraft. Ich kann aber sagen, dass wir an allen Stellen sehr, sehr gut unterwegs sind und wir zuversichtlich sind, dass wir da wirklich ein tolles gemeinsames Unternehmen daraus entwickelt haben.
Schwierig wird es ja nur, wenn sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen zusammenkommen. Aber hier haben ja sozusagen zwei LBSen fusioniert. Gab es trotzdem ein oder zwei Punkte, wo Sie sagen, da waren die Linken anders als die Rechten aufgestellt? Weil, gab es sowas?
Natürlich gibt es das, aber nicht in einer so großen und spürbaren Art und Weise, dass man sagt, das ist jetzt ein Kristallisationspunkt, wo wir noch sehr intensiv dran arbeiten müssen. Wenn Sie zwei Unternehmen haben, die natürlich das gleiche Produktportfolio haben, aber über eine andere Führungskultur verfügen, andere Menschen sind, ja, die einfach bislang nicht zusammengearbeitet haben, dann haben sie immer eine Herausforderung. Ich würde sagen, aber da gibt es jetzt nicht die 1, 2, 3 Kristallisationspunkte, wo ich sage, das zeichnet die eine oder die andere Seite
aus. Bei den Großbanken hat man das ja immer mal thematisiert, wo auch viele, viele Jahre nach Fusionen sich die einen immer noch als alte Xler und die anderen als Yler sozusagen gefühlt haben. Aber das war bei Ihnen nicht der Fall. Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Und meine erste wäre, Sie haben ja eine Bankausbildung gemacht, dann Wirtschaftsinformatik studiert und sind mittlerweile 20 Jahre schon im Bausparbereich. Was fasziniert Sie so an dieser Materie?
Ich bin wirklich Bausparer durch und durch. Und ich bin wirklich auch der Überzeugung, dass wir nach wie vor, ja, wir werden in 4 Jahren 100 Jahre alt als Bausparkasse Nordwest, dass wir nach wie vor ein zeitloses Produkt anbieten und dass wir den Menschen wirklich helfen, ihre Wünsche und Träume zu erfüllen. Das motiviert, glaube ich, nicht nur mich, das treibt viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch an, dass wir Möglichmacher sind, den größten Wunsch vieler Menschen in ihrem Leben, nämlich die eigene Immobilie, dann auch zu realisieren. Und persönlich hat mich an diesem Hause immer die Vielfalt der auch persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten fasziniert und ehrlicherweise auch an dieses Haus gebunden. Ich durfte 1993 in diesem Haus meine bankfachliche Ausbildung beginnen, nach den Stationen im Studium dann hier jetzt zum Vorstand dieses Hauses zu werden. Und ich finde, da blicke ich mit sehr viel Dankbarkeit und teilweise auch Demut zurück, dass es mir möglich war, diesen Weg zu gehen. Und von daher gab es mit Überzeugung für Produkt und Unternehmen und der Chance zur persönlichen Entwicklung überhaupt keine Frage, hier mal einen anderen Weg zu
Und jetzt sind Sie auch designiert, ab Oktober diesen Jahres Vorsitzender des Vorstands zu werden. Was meinen Sie, ist das Wichtigste, das sich dann in Ihrem Leben ändern wird?
Ehrlicherweise frage ich mich diese Frage auch schon jetzt seit einigen Wochen. Und mit 20 Jahren Erfahrung in diesem Hause würde ich zwar noch nicht behaupten, ich habe alles gesehen und man ist für alles gewappnet, aber ich glaube, man hat einen Rucksack voll Werkzeuge und Möglichkeiten, um eben auf alle Situationen eingestellt zu sein. Und es ist sicherlich so, das Maß an Verantwortung nimmt mit dem 1.10. dann nochmal zu. Ich bin aber wirklich sehr zuversichtlich mit meinen Kollegen im Vorstandsteam, mit dem Jörg Kuschate und dem Mike Jacobsons, aber auch mit allen Kolleginnen und Kollegen in der LBS Nordwest haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel gemeinsam, ich sag das mal, gewuppt. Und auf diese Zusammenarbeit und dieses Vertrauen bin ich auch stolz. Und das macht mich wirklich zuversichtlich, diese neue Aufgabe gemeinsam dann im Team auch wirklich dann angehen zu dürfen.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was meinen Sie, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Für mich ist das die Veränderungsbereitschaft. Das sehe ich an meiner bisherigen Laufbahn hier im Unternehmen, aber nach vorne heraus ist das, glaube ich, das zentrale Erfolgsmomentum. Junge Menschen müssen bereit sein, sich den neuen Entwicklungen, denen sich die Unternehmen stellen müssen, auch zu stellen. Sie müssen bereit sein, mitzugehen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man offen ist für Veränderungen, welcher Form auch immer, im Unternehmen oder bei Wechsel von Unternehmen. Und das sage ich auch den jungen Kolleginnen und Kollegen immer als den wesentlichen Erfolgsfaktor. Es ist heute glücklicherweise nicht mehr so, dass man einen Job beginnt, den man dann nach 40 oder 45 Jahren an gleicher Stelle beendet. Diese Karrieren gibt es nicht mehr. Und insofern muss man sich einfach darauf einrichten, dass es ein stetiger Veränderungsprozess sein wird. Und ich würde mir wünschen, dass Sie Unternehmen finden, wie zum Beispiel die LBS Nordwest, die eben Chancen für viele, viele junge Menschen, Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg eben durch diese Veränderungen bieten und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten, Förderung erhalten, dass sie den für Sie richtigen Weg dann auch gehen im beruflichen Umfeld.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Veränderung, über Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Transformation, die Fähigkeit zur Transformation ist das wichtigste Gut für Unternehmen, für Unternehmenslenker und für alle Kolleginnen und Kollegen, die dazu beitragen, Unternehmen erfolgreich zu machen.
Dann, lieber Herr Demmer, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich glaube, der ist relativ ruhig geblieben, trotz der Veränderungen, um die es geht.
Dank,
aber Bausparen ist ja auch langfristig angelegt und insofern passt
so es ist gut das, dazu. Genau.
Danke, dass wir Ihre Erfahrung einfangen durften und ich darf Ihnen und natürlich auch Ihrem Haus alles Gute für die nächsten Monate und Jahre wünschen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.